Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School. Dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School. Das System für Champions. Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Und wir machen heute das 24-Stunden-Rennen voll. Und das Ganze nämlich mit unserer Analyse und das Ganze mit Bianca Leppert, nämlich der freien Journalistin unter anderem für Automotor und Sport. Und sie hat das Ganze nämlich für diese Plattform ja ganz genau detailliert beobachtet. Hallo Bianca.
Hallo, freut mich und danke dir für die Einladung.
Ja, danke, dass du dabei bist. Ich meine, gehörst dazu, zum Ringen überhaupt auch dazu. Und bei dir gab es ja auch viel zu lesen bei Automotor und Sport auf der Seite. Und da kommen wir gleich noch zu. Und wir starten im Endeffekt ganz persönlich bei dir rein. Nämlich, das war ja auch schon letztes Jahr der Fall, dein Vater und dein Bruder sind zusammengefahren, nämlich das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Und war ja im Endeffekt für die ja auch ganz speziell. War ja zumindest das erste 24-Stunden-Rennen für die gemeinsam, oder nicht?
Genau, mein Papa ist schon vor ein paar Jahren das erste Mal 24-Stunden-Rennen gefahren. Letztes Jahr hat er ausgelassen. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber mein Bruder und mein Vater sind jetzt zum ersten Mal gemeinsam das 24-Stunden-Rennen gefahren. Und von daher war das für mich sehr emotional tatsächlich, weil für meinen Bruder war es das erste überhaupt. Und dann ist eben ja auch noch mein Freund, der Marco Siegfried, auf dem Falken Porsche GT3 gefahren. Das heißt, ich hatte drei Menschen, die mir sehr nahe stehen, die dieses 24-Stunden-Rennen gefahren sind. Und entsprechend war ich schon ein bisschen nervös. Also die letzten paar Jahre war das für mich immer ganz normal. Also da war ich jetzt nie am Bibbern. Aber dieses Mal dachte ich so, oh, der kleinere, jüngere Bruder mein Dad und Marco zusammen, das war schon was anderes wie normalerweise.
Gab es denn da auch übers Wochenende, habt ihr euch da irgendwie speziell ausgetauscht oder kam man da irgendwie, also wie war im Endeffekt das Feedback von deinem Vater und deinem Bruder? Ihr, gefahren übrigens auf einem BMW 240i. Racing von
genau.
Motorsport.
Genau, also das war ganz nett, weil ich wollte unbedingt ein Foto von uns allen gemeinsam haben und ich wusste, wir müssen das am Mittwoch machen, weil den Rest der Woche waren wir alle so busy. Ich war für Motorsport aktuell, für Sportauto und für Automotor und Sport Online im Einsatz. Marco war natürlich mit seinem GT3-Programm auch voll ausgelastet und mein Bruder und mein Papa hatten einen Haufen Organisatorisches zu tun. Das heißt, in der Startaufstellung war klar, wird dieses Bild nix, weil so ganz vorne und ganz hinten wird dann eher schwierig. Wir haben das dann am Mittwoch gemacht, da ich mich auch sehr gefreut und den Rest des Wochenendes über war ich so ein bisschen immer die Verbindungsperson. Ich habe dann immer die abgeklappert und gefragt, wie es gerade so läuft. Marco hat meinem Bruder noch Handschuhe geliehen auch. Das war auch ganz nett, weil mein Bruder überhaupt nicht mit seinen Handschuhen klarkam. Also man hat sich da schon gegenseitig unterstützt, genau.
Ja, und da ist es ja im Endeffekt schön, wenn es so eine Konstellation gibt. Ich meine, Handschuhe ausleihen, klar kann man die da auch direkt kaufen, aber ja, ist ja immer sehr teuer. Von daher, ja, cool, wenn es so eine Zusammenspielung gibt. Zu den kleineren Klassen kommen wir dann später noch zu. Sie sind zeitlich etwas begrenzter, deshalb dann ohne Bianca. Aber wir kommen direkt dann zu den Fans zu sprechen. Die kamen dann wieder, oder das Fan-Comeback kam ja dann in diesem Jahr wieder zurück. 2 Jahre lang ohne Fans an der Nordschleife, zwar auf dem Grand Prix-Kurs, aber es ist, muss man wirklich sagen, einfach nicht das Gleiche. Über das ganze Wochenende kündigte der Veranstalter, also der ADAC Nordrhein, 230.000 Zuschauer. Und man muss wirklich sagen, ich war ja am Freitag dort, es ist im Endeffekt wirklich wie, als wäre es nie weg gewesen. Eigentlich noch besser, muss man wirklich so sagen. Wie war dein Eindruck vom Rennen? Warst du an der Nordschleife?
Also ich war nicht draußen während des Wochenendes, weil dafür einfach zu viel zu tun war. Wir laufen ja dann immer im Fahrerlager auf und ab und sprechen da mit mit den Leuten, was so geht. Aber ich habe in den Jahren, als die Fans noch da waren, also jetzt nicht in den Corona-Jahren, immer mal wieder unsere Fanreportage gemacht. Das heißt, da sind wir für Automotor und Sport.de, ich und ein Fotograf, über die Campingplätze gelatscht rund um die Nordschleife und haben da auch mit Leuten immer gesprochen und gefragt, wo sie herkommen, warum sie da sind und so weiter. Und das gibt es ja nirgendwo auf der Welt. Das ist ja so verrückt, wo Telefonzellen zu Duschen umgebaut werden, Gartenzäune aus Kronkorken gemacht werden. Also sowas siehst du ja wirklich selten. Und ich hatte mich dann bei meinem Kollegen erkundigt, der hat es dieses Jahr gemacht, der war zum ersten Mal beim 24-Stunden-Rennen und der war halt auch entsprechend begeistert. Und ja, das ist so wie eh und je, so wie früher. Und richtig cool, dass die Fans da auch einfach der Veranstaltung die Treue halten und auch nach den Corona-Jahren jetzt wieder zurück sind, weil dieses Rennen lebt halt einfach von den Fans. Und ohne die Fans war das tatsächlich nur halb so schön. Also das hat man dann auch gemerkt, wenn man nur im Fahrerlager rumgelaufen ist die letzten 2 Jahre, dass das einfach ein komisches Gefühl war.
Ja, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass tatsächlich der Andrang gefühlt mehr war. Ich glaube, das liegt einfach so ein bisschen daran, da vielleicht viele gedacht haben, okay, 2019 fahren wir nicht, was weiß ich. Und ja, jetzt ging es eben 2 Jahre nicht und man hat es ja auch schon Samstag morgens dann schon gehört, ja, dass dann die Parkplätze einfach nur brechend voll waren. Und ich meine, spricht ja für die Veranstaltung, spricht für ja, das 24 Stunden vom Nürburgring und hoffentlich, dass es auch lange so weitergeht. Ich meine, wenn man die Zuschauerzahlen so dann so ansieht, 230.000 Zuschauer über das ganze Wochenende, muss man natürlich immer wieder sagen, ist eine beachtliche Zahl und schaffen nicht viele 24-Stunden-Rennen und deshalb, ja, wirklich sehr, sehr stark. Kommen wir auf das Rennen direkt zu sprechen. Es war der sechste Sieg für Audi und der sechste Sieg auch für Phoenix Racing beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring bei einem, ja, wirklich sehr extremen 24-Stunden-Rennen. Und das hast du auch in deiner Analyse geschrieben bei Automotor und Sport. Du hast es als Überschrift geschrieben: Überlebenskampf und Taktikspielchen. Kurz dazu, wie kam es im Endeffekt dazu, dass du es so als Titel, ja, geschrieben hast?
Ja, also ich habe eine ähnliche Überschrift in Motorsport Aktuell, die jetzt seit Dienstag raus ist, genommen. Und zwar, da war das Survival Training, weil im Endeffekt, das haben wir alle gesehen, die das Rennen verfolgt haben, es kam wirklich darauf an, einfach dieses Rennen zu überstehen. Wir haben so viele Unfälle gesehen, wie in den letzten Jahren nicht. Zumindest war das jetzt der subjektive Eindruck. Normalerweise ist ja so der Knackpunkt, die Nacht zu überleben, aber viele Favoriten sind ja schon um Mitternacht raus gewesen. Das heißt, es hat sich da einfach schon ja das Rennen mehr oder weniger vorentschieden. Und die zweite Entscheidung, also der Schlüsselmoment, war dann tatsächlich, als es angefangen hat zu regnen und Phoenix gegen den Getspeed Mercedes eine andere Reifenwahl getroffen hat, deswegen Taktikspielchen, weil Phoenix in dem Moment auf geschnittene Slicks gegangen ist, man sich bei Mercedes aber nochmal für die Slicks entschieden hatte, dass das dann wirklich einen Unterschied gemacht hat. Allerdings muss man dazu sagen, Mercedes oder Getspeed hatte da auch so einen kleinen Strategienachteil. Man kam immer eine Runde früher an die Box, weil man am Samstagabend einen Stint von 8 auf 7 Runden verkürzt hatte und dadurch dann ja eigentlich im Strategiepoker immer nur ja, so den ersten Impuls setzen konnte und natürlich konnte Phoenix dann entsprechend eine Runde später immer reagieren auf das, was die gemacht haben.
Ja, genau, das war nämlich der Stint von Fabian Schiller, der dann genau Richtung Nacht eben verkürzt worden ist. Sonst ist man da auch immer 8 Runden gefahren, außer natürlich der erste Stint. Dort war man aber auch mit dem Audi Sportteam Phoenix eben auf dieser 6. Runde unterwegs. Und ja, man hat sich da taktisch ähnlich ja dann doch gemacht, aber hinten raus, wie du schon erwähnt hast, dann eher tatsächlich ein Nachteil. Kommen wir eigentlich direkt zum Rennanfang zu sprechen. Wie gesagt, das war eigentlich der Aufreger ja, über das ganze Rennen, nämlich der Kontakt zwischen den Brüdern Lorenz und Dries Wantor. Ein Unfall, der ja wirklich einer zu der heftigeren Sorte dort zählt. Vor allen Dingen auf einer, ja, auf einem Teil, der auch zu diesem Jahr erst neu asphaltiert worden ist, die Hohenrhein-Schikane, die ja immer für ganz gute Duelle gesorgt hat aufgrund der langen Dörtinger Höhe. Aber jetzt hat es ja seit Jahren auch wirklich mal richtig geknallt, auch mit ja, zwei Autos beteiligt waren. Und ja, Lorenz Wantor hat da auch selber gesagt, dass es ja einer der dümmsten Momente in seiner Motorsportkarriere war. Wie hast du selber diesen Unfall erlebt? Ich meine, die Aufarbeitung war ja ziemlich klar, an wem der schwarze Peter ging. Hat er sich ja auch selber ja, angeschrieben, der Lorenz Wantor. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, da ging halt einfach was mit ihm durch. Er hat es ja selber gesagt, es geht voll auf seine Kappe. Und er hat auch den sehr prägnanten Satz gesagt, er wusste, dass es sein Bruder ist. Und wenn es nicht sein Bruder gewesen wäre, hätte er schon früher zurückgezogen. Was bedeutet, das war einfach ein interner Bruderkampf. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, ist es wirklich professionell und notwendig in so einem Rennen, weil es stecken ja einfach auch noch ganz viele andere Menschen im Hintergrund damit drin, die das Auto vorbereiten, die die Strategie planen und so weiter und so fort. Also ein Team, ein Hersteller. Da ist es ja definitiv fehl am Platz, dass man da so persönliche Geschichten mit reinbringt. Aber wir sind alle menschlich, jeder macht Fehler. Lorenz Fantor hat sich hinterher für diesen Fehler entschuldigt. Es war wirklich sicher nicht das Glanzlicht seiner Karriere, hat er ja selber auch gesagt. Und von daher muss man natürlich auch sehr dankbar sein, dass weder ihm bei dem schweren Unfall was passiert ist, noch seinem Bruder, noch den Sportwarten, die da um die Ecke standen. Also Glück im Unglück und ja, ich glaube, so viel mehr gibt es zu dem Unfall da auch nicht zu analysieren.
Nee, absolut. Ich meine, klar, man hatte ja bei Mantai was aufzuholen. Das hat man ja auch allein schon in den ersten beiden Stints von Kevin Estre gesehen. Die waren ja von hinten wirklich wieder nach vorne geschwommen. Also wirklich, wie man es von Kevin Estre sieht. Und da gab es auch einige Szenen, glaube ich, das war im Stint von Frederik Marcovecchi. Da gab es einen Einspieler von, wo er in der Fuchsröhre übers Gras überholt hat. Das war, glaube ich, einer der langsameren Fahrzeuge aus den Klassen, die er dort ja, überholt hat. Und da war schon ein bisschen Aufregung in der Mantai-Box. Aber ja, spätestens da war ja dann das Rennen zu Ende. Und wie du schon erwähnt hast, in dem Moment, wie das passiert ist, habe ich eigentlich wirklich, weil das an den Sportwarten dort war, fast schon der Einschlag, habe ich wirklich erstmal gedacht, hoffentlich geht das gut. Aber es ist ja wirklich zum Glück alles gut gegangen. Also von daher ist es ja, ja, kann man da nur einen Strich drunter setzen und hoffen, dass es dann nicht nochmal so passiert. Unprofessionell, keine Frage. Kommen wir direkt eigentlich zu sprechen, nämlich, damit hat es eigentlich angefangen, nämlich zum Debakel von Porsche zumindestens und auch so langsam für BMW. Ich meine, beide Marken und beide Hersteller konnten mit ihren Teams nicht das Ergebnis einspielen, was man auch zum Beispiel in den vorherigen NLS-Rennen gezeigt hat. Porsche war ganz gut unterwegs, gerade BMW, das waren ja im Endeffekt die Favoriten nach NLS 3 und auch nach dem Qualifiers. Ist es im Endeffekt eine zu harte Gangart? Der BMW Motorsportchef hat da sich auch noch zu geäußert und dass man sich das noch genauer anschauen müsste und dass es auch wirklich zu aggressiv war. Passt es im Endeffekt zu diesem Rennen, dass ja, Porsche und BMW sich quasi dieses Jahr komplett nach hinten orientieren mussten und damit fast schon alle Autos verloren haben?
Ich glaube, da muss man noch mal differenzieren. Bei Porsche waren sicherlich relativ viele Unfälle unverschuldet. Manche, weiß ich nicht, sind Fehler passiert, wie jetzt zum Beispiel beim Dennis Olsen, der zum Schluss den KCMG Porsche verloren hat. Ich weiß auch nicht, ob da vielleicht was Technisches noch ein Problem war. Aber da waren es hauptsächlich die Unfälle, die problematisch waren. Bei BMW würde ich noch mal sagen, da waren es auch einige technische Defekte, die zu Unfällen geführt haben. Also definitiv zum Beispiel bei der 98, die ja dann auch in der Nacht ausgeschieden ist. Da ist es, soweit ich weiß, ein Aufhängungsschaden vorne rechts gewesen. Und das hat dann im Endeffekt zum Unfall geführt. Ja, also das war jetzt nicht alleine die harte Gangart, sondern da gab es einfach auch einige technische Vorkommnisse, genauso wie zum Beispiel beim Schubert BMW, der ja zum Schluss dann noch ausgefallen ist. Dann, wen hatten wir noch? Soweit ich weiß, ist auch bei einem der Walkenhorst BMW wieder ein Servolenkungsproblem aufgetreten. Also für mich stand schon vorher fest, das habe ich auch in alle meine Vorschauartikel geschrieben, dass BMW zwar rein von der Pace her der Favorit ist, aber sicher nicht, was die Zuverlässigkeit des Autos betrifft. Und da hat man definitiv einfach noch was zu tun. Ich glaube, das weiß man bei BMW Motorsport auch. Von daher, klar kann man schon sagen, die Gangart war insgesamt recht hart dieses Jahr und das auch nicht nur innerhalb der GT3-Fraktion, sondern auch innerhalb der kleineren Klassen. Also mein Vater wurde zum Beispiel auch, dem ist ein TCR-Auto in die Tür gefahren und damit hatte der einen Riesenschaden, obwohl da überhaupt keine Notwendigkeit dazu bestand. Das heißt, es ging einfach insgesamt sehr hoch her, würde ich jetzt mal sagen. An was das jetzt liegt, keine Ahnung. Ich habe mit Kevin van der Linde nach dem Rennen gesprochen, der gemeint hat, ja gut, früher hattest du noch 5% nach oben Luft, heute musst du einfach 100% fahren, sonst hast du da nichts zu melden, wenn es um die Spitze geht. Das ist definitiv wohl ein Punkt. Aber wie gesagt, in den kleineren Klassen ging es ja auch hoch her und da ging es jetzt nicht allein um eine BOP. Ich weiß nicht, ob man da an die Vernunft der Fahrer appellieren muss. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich habe keine Ahnung, was man da irgendwie tun kann, dass da ein bisschen mehr Ruhe reinkommt. Mir tut es einfach immer nur so leid insgesamt, gerade um die Fahrer, die selber dafür bezahlen, wie viel Geld da einfach dann einfach weg ist, weil andere halt da mit der Brechstange durch dieses Rennen wollen. Also manchmal wäre Hirn einschalten echt eine Option und vielleicht muss man da auch in Sachen Strafen noch mal härter durchgreifen.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, absolut. Ich meine, klar, so schlimm ist es, wenn einer der Fahrzeuge in der SP9 ausfällt. Aber ja, wie du schon erwähnt hast, wenn jemand dir in das Auto fährt und du musst dafür auch noch selber bezahlen, das tut deutlich mehr weh, weil im Endeffekt der im ja, größeren, im Werksauto sitzt oder in einem Auto, wofür er eben nicht selber blechen muss, dem ist es dann egal, ob das Auto dann Totalschaden ist oder nur der Reifen kaputt ist oder sonst weiliges am Auto passiert ist. Ja, absolut. Vor allen Dingen, das ist ja das Schwierige an diesem Rennen grundsätzlich, Professionalität und Amateur, kann man ja so sagen, Leute, die im Endeffekt das aus der Tasche bezahlen, treffen da zusammen und da muss man im Endeffekt auch wirklich sich über die nächsten Monate auf jeden Fall mal härter Gedanken machen und dann muss man einfach so sagen, müssen sich eigentlich auch die ganzen Fahrer mal zusammensetzen und da ja vielleicht mal eine Lösung finden, weil es war eigentlich dieses Jahr schon wirklich extrem. Also, weiß ich nicht.
Ja,
Muss es nicht sein, muss man wirklich sagen. Das ist
es war halt auch unter den Amateuren extrem. Das hat für mich gar nicht zwangsläufig was mit Groß und Klein zu tun, sondern einfach damit, mit welchen Ambitionen ich in das Rennen gehe und was ich für einen Respekt für die anderen Fahrer habe. Und der hat dann doch an der einen oder anderen Stelle gefehlt.
Ja, wie gesagt, die Leute müssen sich einfach zusammensetzen. Das ist egal in welcher Form. Deswegen glaube ich, wäre das zumindest mal nicht schlecht. Klar, alle können es ja nicht. Ich meine, mit wie viel, da müsste man ja wirklich ein Stadion fast schon mitfüllen, um da eine Einigung zu bekommen. Aber ich glaube, wenn man da zumindest, wenn die Teams sich allein schon zusammensetzen würden, die immer an der Nordschleife oder zumindest bei den Nürburgring-Langstreckenserien dabei sind, glaube ich, würde man schon viel erreichen. Das auf jeden Fall. Das Rennen selber hat ja viel Spannung aufgrund auch dieser Unfälle, aufgrund auch der hohen Ausfallrate, aber auch aufgrund, ja, der Spannung vorne. Man hatte auch so ein bisschen den Eindruck, und das war auch im Endeffekt der Eindruck, dass, du hast es ja ganz kurz angeschnitten, Balance of Performance, aber die war in diesem Jahr ziemlich ausgeglichen. Einer ja, fiel da mal aus dem Fenster, aber der war auch dann auch in der Mitternacht raus, nämlich der Aston Martin rund um Niki Thiem und David Pittard. Aber sonst tatsächlich die restlichen Marken, also gerade die deutschen Marken BMW, Porsche, Audi und Mercedes, ziemlich ausgeglichen aus. Das hast du auch im Endeffekt so wiedergespiegelt. War auch so mein Eindruck.
Ja, das Thema BOP ist tatsächlich dieses Jahr ein bisschen knifflig gewesen. Man muss dazu diese Vorgeschichte kennen. Es gab Reifenprobleme zunächst bei Audi mit dem Michelin-Reifen, dann beim Porsche. Daraufhin hat Michelin sowohl die Sturzwerte als auch die Luftdruckwerte angepasst und Empfehlungen gegeben. Das heißt nicht, dass das eine Vorschrift ist, aber ja, sie geben eben nur eine Garantie dafür, dass der Reifen hält, wenn man sich auch an diese Vorgaben hält. Der Punkt ist, offensichtlich hatte Porsche noch bis zum 24-Stunden-Rennen Probleme damit, weil der Elfer da wirklich gerade auf der Hinterachse auf das Thema Sturz in Sachen Performance doch mehr angewiesen zu sein scheint. Bei Audi weiß ich, dass man längere Zeit daran gearbeitet hat, trotz dieser Vorgabe irgendwie doch noch die nötige Performance rauszuholen. Bei Porsche hat man das auch versucht, aber das war, wie gesagt, bis zum 24-Stunden-Rennen einfach ein Thema. Damit hat man natürlich den Technikausschuss vor eine neue Herausforderung gestellt, weil sich dann viele Hersteller einfach auch auf diese Sturzthematik berufen haben, dass es deshalb Schwierigkeiten gibt. Die galt dann auch für alle, also auch für BMW und Mercedes, die eigentlich gar keine Reifenschäden hatten. Und so war es natürlich schwierig für den Technikausschuss, da zu differenzieren, okay, ist das jetzt einfach nur, weil sie eine bessere BOP rausholen wollen oder haben sie da jetzt wirklich ein Problem, weil das natürlich alles wieder verzerrt hat. Was definitiv so war, der Aston Martin war zu gut eingestuft. Mich hat es nicht wirklich überrascht, weil gerade Aston Martin auch letztes Jahr in Le Mans beim 24-Stunden-Rennen in der M-Klasse auch plötzlich im Rennen geflogen ist. Ich habe letztes Jahr da den Bericht geschrieben, deswegen weiß ich es noch so genau. Von daher habe ich genau so was erwartet, vor allem auch nachdem man beim Quali-Rennen nur mit GT4-Fahrern angetreten ist. Jetzt ist es natürlich auch immer schwierig. Es ist nur ein Auto. Man hat dann relativ wenig Daten davon. Unterstellt man jetzt Absicht, dass sie dann mit den GT4-Fahrern nur kamen oder war es einfach wegen der Überschneidung in Spa? Man weiß es nicht. Aber definitiv wäre der Aston zu einem großen Diskussionsthema geworden, wenn die durchgefahren wären. Und das soll ja eigentlich nicht sein. Das Gleiche, was ich schwierig fand, war der Ferrari. Da hat das Team ganz öffentlich Kritik geübt an der BOP und dann fährt man auf Pole. Geht nicht. Also
Ja.
natürlich geht es, dass man auf Pole fährt, aber nicht, dass man vorher so einen Rummel macht und dann fährt man auf Pole. Daraufhin hat man 10 Kilo wieder ins Auto gekriegt, dann war das Geschrei auch groß. Da muss man einfach sehen, ja, das ist ein Pro-Auto, aber die Fahrer haben dann doch für mich, meiner Meinung nach, im Gesamtpaket einfach nicht den gleichen Status wie ein Kevin Estre oder die restlichen Werksfahrer, die es da so gibt und sitzen ja auch nicht so oft und regelmäßig in dem Auto. Also von daher ist ja auch nochmal eine Unterscheidung. Wen man vergleichen kann, ist Audi und Mercedes, weil da haben wir bis zum Schluss gesehen, die waren wirklich auf Augenhöhe. Da würde ich unterschreiben, die BOP hat gepasst. Bei Porsche und bei BMW tue ich mich ein bisschen schwerer, weil man hat einfach nicht alle Autos bis am Ende im Rennen gehabt. Es macht wenig Sinn, das zu vergleichen, wenn nur noch ein Porsche mitfährt bis zum Schluss oder nur noch ein BMW, weil die schnellsten Rundenzeiten wurden einfach am Sonntag gefahren und da haben die meisten von denen schon gefehlt. Von daher müsste man, wenn man das jetzt wirklich mal im Detail betrachten möchte, so eine BOP-Analyse nach 2 Stunden, nach 4 Stunden, nach 6 Stunden machen und dann nochmal, wie gesagt, am Ende nach 24 Stunden. Wir hatten jetzt für beide Hefte, also sowohl für Motorsport aktuell als auch für Sportauto schon Heftschluss. Die sind beide jetzt auch schon auf dem Markt zu kaufen. Und da blieb dann natürlich nicht mehr Zeit für so eine detaillierte Analyse. Aber erst dann hast du ein komplettes Bild.
Ja, also was ich so beobachten konnte, wie gesagt, das, was du angesprochen hattest, klar, Aston Martin so ein bisschen aus dem Raster gefallen, die sind aber nicht durchgekommen, das ist nicht so das, die Sache. Über mein Tool, über das Timing 71, was viele ja auch schon so benutzen, sieht man im Endeffekt in diesem Strategie-Overview, dass in den Durchschnittszeiten sich da manche ziemlich, also dass es sich das eigentlich, wenn man es übers Rennen sieht, viel überschneidet. Manchmal ist der eine ein bisschen schneller, manchmal ist dann in der nächste in den kommenden Stunden dann was besser. Also selbst unter dem verbleibenden Schubert BMW, der im Endeffekt die letzten halbe Stunde ja nicht mehr durchfahren konnte, der noch das letzte Strohfeuer noch für BMW war, konnte er trotzdem noch relativ gut mit den Audis und mit dem Getspeed Mercedes dann noch gut mitfahren. Aber klar, wäre mal interessant gewesen, wenn genau Mantai durchgefahren wäre, wenn Rowe durchgefahren wäre. Also im Endeffekt die deutlich besseren Besatzungen. Aber
genau.
Das sehen wir dann spätestens dann im nächsten Jahr und dann, glaube ich, dürfte da dann auch noch mehr Klarheit schaffen. Dann dürfte wahrscheinlich auch die technischen Probleme bei BMW, die man ja auch schon Anfang des Jahres gesehen hat, nämlich gerade IMSA beim 24-Stunden-Rennen von Daytona, dürfte das auch behoben sein, offenbar. Zumindest mal aus deren Sicht. Audi und Mercedes im Endeffekt nach dem BMW und Porsche-Fiasko und Audi und Mercedes ja quasi fast schon makellos. Also im Endeffekt der einzige Mercedes, der ausgefallen ist, am Endeffekt der Mannfilter-Mercedes von Team Landgraf und der einzige Audi, der ausgefallen ist, war der von Calvin van der Linde, den er auf dem Grand Prix-Kurs in die Reifenstapel gesetzt hat. Sonst Audi und Mercedes eigentlich geschlossen, quasi genau das Gegenteil, was BMW und Porsche gemacht haben.
Ja, also die, das muss man auch sagen, obwohl die jetzt nur 2 Werksautos hatten bei Audi, wo ich dann doch skeptisch war, hat das total funktioniert. Genauso wie bei Mercedes, da war es jetzt auch überschaubar mit Getspeed und HRT, hat auch gut funktioniert. Also von daher, ja, da kann man nicht wirklich meckern, was die so abgeliefert haben. Auch die neue Strategie von Mercedes, dass man mit 3 Fahrern ins Rennen geht, hat sich offensichtlich ausgezahlt. Da ja. War ja so der Kritikpunkt, was passiert, wenn jemand krank wird, wie funktioniert das dann? Und im Endeffekt hatte man dann ja auch so ein bisschen eine Challenge, als Manuel Metzger den Unfall hatte und sich da den Brustwirbel gebrochen hat. Wie ersetzt man den jetzt? Aber das hat ja dann doch funktioniert. Und der Hintergrund des Ganzen war ja, dass man einfach den 4. Fahrer, der normalerweise auf dem Auto sitzt, dass der ohnehin oft weniger zum Fahren kommt, dann aber wiederum den anderen Fahrzeit raubt und dann auch immer ein schlechtes Gefühl hat, sodass man da mit 3 Fahrern offensichtlich jetzt keine schlechte Wahl getroffen hat.
Ja, genau. Das erkennt man immer ganz gut, wenn man sieht, bei Getspeed war ja die fahrbare Beteiligung, zumindest was das System ausspuckt, immer ziemlich so rund um die 30%. Klar, so richtig, klar, immer einer fährt immer ein bisschen mehr. Zum Beispiel die Zeit, mit die man geteilt hat. Gounon war da am schlechtesten bei der 4, beteiligt 31%. Dafür ist dann Maro Engel ein bisschen mehr gefahren. Klar, über so ein 24-Stunden-Rennen kriegt man das ja auch nicht immer hin, gerade mit so Doppelstints und sowas. Aber wenn man das mal vergleicht, und das habe ich auch noch so beobachtet, gerade bei der 20er-Besetzung bei Schubert BMW, da ist zum Beispiel Niklas Krütten vom Rennen, von dem, was er gefahren ist, was andere gefahren haben, hat er sich nur 10% davon beteiligt. Also es ist schon extrem, dass dann so auch so ein 4. Fahrer ausmacht, und das bestätigt im Endeffekt das, was du auch gesagt hast. Also von dem her, mal sehen, ob man im nächsten Jahr vielleicht dieses 3 oder diese 3er-Besetzung noch mehr sieht, als in diesem Jahr das schon Mercedes zumindest vorgespielt hat. Über die Distanz können wir auch noch sprechen, nämlich die volle Distanz. Endlich mal wieder gefahren seit 2019, das erste Mal das Rennen, was auch wieder über 24 Stunden ging. Ja, eigentlich verrückt, oder?
Ja, definitiv, es war auch dringend nötig, weil nach diesem Nebelunterbrechungsthema, davor das Jahr hatten wir, was war es da, Regen?
Regen und Nebel, wäre
das, ja. Genau, Regen und Nebel, also wäre das jetzt wirklich auch traurig für die Fans vor allem gewesen, wenn wir da jetzt wieder so eine lange Unterbrechung gehabt hätten. Und außerdem waren jetzt natürlich gerade zur 50. Ausgabe alle Augen auf dieses Rennen gerichtet. Das war einfach ein großer Partyanlass und so war das wirklich auch der ganzen Geschichte würdig, dass wir komplett durchgefahren sind und da nicht wieder irgendwelche speziellen Geschichten hatten und es halt auch wirklich ein Rennen war über 24 Stunden und auch der Sieger sich dann tatsächlich da rühmen durfte, dass man da über 24 Stunden den besten Job abgeliefert hat.
Ja, vor allen Dingen auch im Endeffekt stark, dass man auch den Distanzrekord eingestellt hat, also von daher mit dieser, was man ja für 2014 ja schon gemacht hat, damals ja auch Phoenix Racing gewonnen mit Hase, Marmoro, Rast und Winkelhock und jetzt eben die 15er Besatzung den Distanzrekord quasi eingestellt und damit bleibt quasi der Distanzrekord in beiden Audi-Händen zu sehen und das nach im Endeffekt 2 Jahre ohne wirkliche Übungen über die Nacht, ist es ja doch noch ganz okay gelaufen. Generell muss man sagen, fällt mir gerade mal so auf, in der Nacht relativ wenig passiert. Also wenn man jetzt davon ausblendet, was Rowe passiert ist, was Aston Martin passiert ist, ist eigentlich relativ wenig passiert, zumindest das, was man gesehen hat.
Total. Ich bin ich glaube, 2:30 im Hotelzimmer gewesen und habe dann das Handy mal weggelegt, um ein bisschen zu schlafen. Und morgens 7:30 oder 8:30 habe ich dann wieder aufs Lifetiming geschaut und dachte mir so, ich muss aktualisieren. Da ist ja gerade gar nichts passiert. Heißt, die Nacht, wie ich vorhin schon angedeutet habe, war definitiv dieses Jahr nicht das Entscheidungskriterium, sondern da sind dann alle ganz gut durchgekommen und das Thema war eigentlich einfach nur heikel bis Mitternacht.
Ja. Also das ist schon krass. Also ich habe es bis 4 geguckt und da ist es eigentlich so wirklich gewesen, als wenn man schon irgendwie um 10 gefahren wäre. Also im Endeffekt Runde um Runde abgespielt. Grundsätzlich ja wirklich eigentlich seit dem Morgen wenig Dramatisches passiert, muss man wirklich sagen. Was Unfälle anging, das hat sich ja wirklich in den Anfangsphasen wirklich mehr als nur überschlagen. Und von daher hat sich das zudem eigentlich der ziemlich komprimiert. Was ist im Endeffekt noch aufgefallen? Klar, neue Autos, BMW war ja in diesem Jahr neu mit dem M4 dabei. Klar, gibt noch technische Probleme. Audi mit ihrem neuen Paket dabei, Evo 2, das hat ja ganz gut funktioniert, muss man sagen. Aber sonst, Porsche kommt ja nächstes Jahr mit einem neuen Auto. Von daher muss man mal gespannt sein, was man da erwarten wird in dem Sinne. Aber natürlich, klar, die restlichen NLS-Rennen stehen noch an. Und von daher können wir da auch noch mal gespannt sein, wie sich das dann noch entwickeln wird. Vor allen Dingen mit dem Highlight eigentlich schon 12-Stunden-Rennen, was wir dann schon im September sehen. Und könnte vielleicht auch schon so ein bisschen eine Vorbereitung sein für das 24-Stunden-Rennen.
Ja, in gewissem Maße. Wir müssen uns jetzt erstmal dieses Format anschauen. Das ist ja über 2 Tage. Ich habe mich noch nicht so richtig damit angefreundet, will da jetzt aber auch kein Urteil abgeben, bevor wir es nicht mal erlebt haben. Was für mich definitiv noch so ein besonderes Ding war, dass Franz Conrad mit dem Lamborghini komplett durchgefahren ist. Das war ja in der Vergangenheit doch eher ein schwieriges Thema, weil man oft Probleme hatte mit den Michelin-Reifen, beziehungsweise sagen wir es mal so, mit den Sturzwerten, die man gefahren ist. Auch da war das sehr speziell. Also Reifenschäden haben wir bei denen ja gar keine gesehen und auch kein Motor ist hochgegangen. Und man muss dazu sagen, das glaube ich, haben die wenigsten mitbekommen, das hat der Franz mir noch erzählt, dass sie dieses Jahr mehr oder weniger ohne Lamborghini-Unterstützung gefahren sind. Sie haben das Auto selber vorbereitet. Das war nicht in Italien wie bisher. Man hatte auch von Lamborghini keine Werksfahrer und hatte dann, wie gesagt, andere Fahrer noch mit drauf, den Maximilian Hackländer, der auch GT Masters fährt. Den haben wir auf dem Lambo, also ich habe den jetzt nicht mehr wirklich in Erinnerung, dass ich den schon so oft darauf gesehen habe. Klar sind da Fehler passiert, auch dem Michele Di Martino, aber gerade jetzt ein Jordan Pepper oder ein Axel Jeffries haben da wirklich einen super Job gemacht und ich meine, sie sind am Ende auf Platz 10 gelandet, das ist schon auch beachtlich für das, dass es in den letzten Jahren immer so kompliziert war.
Ja, absolut. Also mich hat selber überrascht oder generell hat mich hat's einfach gefreut, dass der Lamborghini durchgefahren ist. Man hat den ja auf den letzten Metern des 15er Audis gesehen und das hat mich einfach wirklich gefreut, weil ich wusste, okay, im Endeffekt die paar Meter wird er auch noch schaffen. Also von daher Platz 10. Man hatte, glaube ich, eine kleine Reparaturpause drin, aber dafür eigentlich ja eine Top-Leistung. Darauf kann man wirklich aufbauen. Und wie ich das ebenfalls gelesen habe, das hat man, glaube ich, auf der Instagram- oder auf der Facebook-Seite da von Konrad Motorsport geteilt. Keine Werksunterstützung, keine ansatzweise Unterstützung irgendwie, wie du schon erwähnt hast, Italien oder sowas kam da gar nicht. Und von daher ja, wirklich eigentlich ein doppelter Sieg, muss man wirklich sagen, mit Platz 10 für die Mannschaft, die ja immer noch mit dem Lamborghini alleine ist. Ja, letztes Jahr FFF Racing, aber die kam ja dieses Jahr zumindest nicht zurück mit Hankook. Da gab es ja auch viele Probleme, aber ja, eigentlich wünschen wir uns diese Exoten mehr. Ich wünsche mir zum Beispiel persönlich gerne noch mehr Ferraris, gerade auch vielleicht AF Corse oder sowas, die vielleicht mal einen Einsatz stellen, weil Octane ja, ist zwar schön und gut, du hast es ja auch schon gesagt, eine reine Pro-Mannschaft ist es ja auch nicht. Von daher her, glaube ich, die Exoten, Aston Martin hat es ja so ein bisschen gezeigt, klar, BOP ist noch so ein Thema, aber wenn man will, kann man da auch gut durchfahren. Und das wünschen wir uns eigentlich noch mehr, zumindest wünsche ich mir es zumindest noch mehr für die nächsten Jahre, zumindest in der Klasse.
Ja, definitiv wäre das schön, wenn das alles so ein bisschen bunter wird. Aber klar, die BOP muss am Ende des Tages stimmen. Ich bin kein Fan davon, irgendwelche Goodies zu verteilen, nur um neue Hersteller dabei zu haben. Es muss einfach eine Chancengleichheit geben. Und wenn die gegeben ist, ja, dann ist das für alle Beteiligten ja echt eine Bereicherung.
Ja, absolut. Da freuen sich dann die Fans, wenn es dann ein genauso spannendes Rennen ist zwischen den deutschen Marken wie auch zwischen ja, den Exoten Aston Martin, Ferrari, Lamborghini und was es nicht alles auch Glick gibt. Glickenhaus ist ja auch mitgefahren, das war im Endeffekt ja auch so eine kleine Notiz, das war das letzte Rennen unter der SPX-Kategorisierung für James Glickenhaus und seine Truppe. Man wird zwar nicht mehr bei den restlichen verbleibenden NLS-Rennen fahren, das hat man zumindest so erstmal ausgegeben, aber ich glaube, man hat ja dann noch mehr zu tun. Vor allen Dingen war ja nächste Woche ja auch schon Le Mans bei den Amerikanern dann auch noch zu Hause steht. Und da will man sich natürlich auch noch fokussieren. Das war im Endeffekt so ein bisschen unser kleiner Rückblick und unsere kleine Analyse zum 24-Stunden-Rennen von Nürburgring zu den Hauptklassen. Ich bedanke mich bis hierhin sehr, sehr, sehr an Bianca Leppert von Motorsport, Automotor und Sport, freie Journalistin dafür. Vielen, vielen Dank.
Danke dir für die Einladung und ich hoffe, wir hören uns nächstes Jahr wieder.
Ja, ganz bestimmt. Und wenn ihr mehr davon lesen wollt und auch ihr gerne auf Social Media folgen wollt, gerne das Ganze in den Shownotes und natürlich fleißig die Artikel lesen. Sehr, sehr interessant, da auch immer reinzuschauen. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, da immer, wenn es zur Nürburgring-Langstrecken-Serie geht, auch ADAC GT Masters immer da vertreten, lohnt es sich immer da reinzuschauen beim Automotor und Sport, wenn Bianca Leppert wieder an den Tasten vertreten ist und da immer man reinschaut. Wir machen eine kurze Pause und schauen dann auf die kleineren Klassen, auf Cup 2, Cup 3 und was der Rest noch so abgeliefert hat, auch in den VT2-Klassen. Bis dahin, kurze Pause hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
So, aus der Pause hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de und wir haben ja eben Bianca Leffert gehört mit der SP9-Klasse, mit der Analyse quasi der großen GT3-Autos und wir schauen im Endeffekt nochmal in die Klassen hinein, wie das dort gelaufen ist. Insgesamt 135 Autos gingen ins Rennen, 93 dabei sind klassifiziert, 42 ist eben nicht angekommen und wir starten mit unserer Hauptkategorie neben den GT3-Autos, nämlich die Cup 2, also die Porsche 911 GT3 Cup Autos der Serie 992. Dort waren es, die schon in den NLS-Rennen so stark waren, nämlich Krämer Racing, Carsten Krämer, Christopher Brück, Moritz Kranz und Alexei Varamenko, die dort sich durchgesetzt haben nach den 24 Stunden. Lange Zeit war aber auch schon die Iron Force-Mannschaft mit Jan-Erik Sloten, Luca Engstler, Leon Köhler und Timo Scheider, die ja wirklich mehr als nur top besetzt sind mit Engstler, Köhler und Scheider, Sloten ja als Pro-RM-Fahrer in dem Sinne zu sehen, aber macht auf der Nordschleife ebenfalls eine ganz gute Figur in dem Cup-Auto. Von daher hält die Mannschaft ja schon als Top-Favorit, doch ja, ein Ausbruchproblem sorgte dafür, dass die Mannschaft eben lange Zeit in der Box war, insgesamt ja rund 10 Runden verloren hat und somit war der Sieg in dem Sinne, wo man gerade in dem Moment auf Platz 1 in der Cup-Klasse dort war, ja eben nicht mehr erreichbar und von dem her weit zurückgefallen, eben auf die 5. Position. Auf Platz 2 für Black Falcon unterwegs, Ben Büngnagel, Mustafa Mehmet Kaya, Gabriel Piana und Mike Sturzberg, die auf dem Black Falcon Auto eben auf der 2. Position unterwegs waren, 2 Minuten hinter der Krämer Racing Mannschaft und Müller Motorsport, die mit Marcel Hoppe, Nick Salveski und Michael Rabriniak mit Thorsten Jung auf die 3. Position waren, auch ebenfalls Probleme, 8 Runden Rückstand, also die Cup 2 eben mit noch relativ vielen Problemen, einige unterwegs gewesen und eben nur 2 Autos innerhalb der einen Runde unterwegs. Relativ viel ist auch ausgefallen. Insgesamt sind dort in der Cup-Meisterschaft Cup 2 erst nur 4 Autos gar nicht dabei oder in DNF gestanden, unter anderem dabei das Auto von Klaus Abelin, nämlich das Auto von Fricadelli Racing Team, Abelin, Harrison von Danwitz und Güven, die das Rennen erst gar nicht wirklich über die volle Distanz geschafft haben. 62 Runden standen da zu Buche, also nach 10 Stunden kam dann offiziell das Aus und bei der Mannschaft eben mit der Frikadelle auf dem Auto RPM Racing mit Tracy Krohn, Niklas Jönsson, Mario Farnbach und Patrick Holzmann, die ja auch zum erweiterten Favoritenkreis der Cup 2 gehalten war und ins Rennen gegangen war, ja, ebenfalls ausgeschieden und auch die beiden restlichen Autos von Black Falcon, nämlich Peter Ludwig, Noah Nagels, die Kreinhold Reginger und Mike Rosenberg mit der 222 nie ins Ziel gekommen und Paul Herkammer, Tobias Müller, Noah Nigelstick und Tim Sherbert auch nicht ins Ziel gekommen. Von daher die beiden Black Falcon Autos, die dann auch nicht dabei waren. 3 insgesamt ja im Einsatz gewesen und 2 eben nicht gewertet worden. Schauen wir noch in die zweite Cup-Klasse rein, die von Porsche gestellt wird, nämlich die etwas langsamere Klasse der Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport Variante, die in der Cup 3 eben zur Sache steht und dort eben ausgeschrieben ist. Und dort war es ein Erfolg, nämlich für die Schmickler-Mannschaft, Schmickler Performance Powered by Ravenel, Mario Calmia, Ivan Jacoma, Roberto Pampini und Kai Rima, die dort das Auto nach 24 Stunden auf die 1 positioniert haben. Das Ganze sogar eine Runde vor der GTEC-Mannschaft von Patrick Günther, Herbert Lösch, Max Kronberg und Daniel Blickle. Die FK Performance-Mannschaft, die ja auch in den Cup-Klassen der Cup 3 da immer auch ganz gut unterwegs sind, gerade mit Moritz Oberhain, Thorsten Wolter und auch unter anderem Florian Naumann, die mit 2 Runden Rückstand auf der 3. Position gelistet sind und damit sich auch noch einen Pokal abholen und das für die FK Performance Mannschaft ja auch ein guter Erfolg und damit ja auch ganz gut vertreten. Die Cup 3 auch wieder sehr, sehr stark besetzt, auch beim 24-Stunden-Rennen. 12 Autos und dabei nur 2 ausgeschieden. Das Ganze nämlich auch die Krämer-Mannschaft mit dem 2. Auto von Andreas Gabler, Henning Krämer, Bornand Jeanfranc und Jap van Ron und die kamen nicht ins Ziel, genauso wie die Matul-Mannschaft mit Rüdiger Schicht, Montana, Tony Richards und Peter Kate, die nicht ins Ziel kamen und damit ja das Rennen damit beenden mussten. Schauen wir noch auf die weiteren Klassen, nämlich in der VT2, die das Rennen auch eben, ja, die angegangen sind, zwar nicht so breit vertreten wie bei den VLN-Rennen, ich meine, klar, 24-Stunden-Rennen ist für die ganzen VT und für die ganzen Produktionswagenmannschaften schwierig oder eine schwierige Aufgabe, dort das zu meistern, genauso, das sieht man gerade in der V4, da sinkt die Starterzahlen ja schon seit Jahren, das aufgrund ja auch der VT2, die ja wirklich an an ja, sehr starker Konkurrenz gewinnt, wie zum Beispiel in der VT2 Front, die ja, wie schon öfters erwähnt, ja aufgeteilt worden ist, Front und Heck und Allrad. Also Heck und Allrad ja in der gleichen Klasse und Front ja in der separaten Klasse. Und dort waren in der Frontklasse 6 Autos vertreten und in der Heck- und Allradantriebklasse 7 Autos. Und in der Frontantriebklasse war das GT Tire Motorsport bei WS Racing mit Axel Jahn, Ulrich Schmidt, Robert Hinzer und Lutz Wollenborg, die das Ganze für sich entscheiden konnten im Volkswagen Golf 7 AU. Und dort ging man eben nach 122 Runden vor dem Auto von Tobias Jung, Michael Eichborn, Daniel Jährlichen und Volker Stritzek an den Start. Dort war man eine Runde vorne, auch vor dem Auto von Druckregelt im MSC Adenauer, nämlich Daniel Mertens, Jeff Ricker, Steffen Enders und Carl Strube, die mit ihrem Hyundai i30N auf die dritte Position sich eben dort eingefahren haben. In der Meisterschaft VT2 Heck, die ja übersät ist von den BMW-Modellen der G20 und der F-Variante F30, war es das Adrenalin Motorsport Team Alzner, die dort ja mit der bekannten Besetzung Sandberg, Rink, Bacher und Zielis, die sich die erste Position streitig gemacht haben. FK Performance, also das im Endeffekt direkte Konkurrenzteam zu Adrenalin und auch zu Sorg, setzte sich zwischen die beiden Teams mit ihrem 330i, mit Danny Brink, Christian Konev, Maranko Mitavovic und Florian Quandt, die dort auf der zweiten Position waren. Nicht ganz eine Runde Rückstand, aber ja, man konnte sich gut von diesem Team Abstand halten, nämlich Adrenalin Motorsport mit der 339. 8 Minuten 18 hatte man dann dort Vorsprung, hat sich ja auch dann übers Rennen her abgezeichnet und von daher wirklich stark sich dort auch eben so zu behaupten. Team Sorg Rennsport mit Nicolas Grebler, Luis Riemers, Daniel Niermann und Kevin Warum waren auf der dritten Position unterwegs und dort konnte man sich zwar mit 3 Runden Rückstand noch vergnügen, aber da dann eben die 24 Stunden durchfahren und das Ganze sogar auf Platz 3 und das war wirklich in dem Sinne noch eine wirklich starke Position. Eine Klasse, und da schauen wir eigentlich nie drauf so wirklich, nämlich die Klasse Cup X, das sind die Autos der KTM Crossbow GTX und der GT4 Autos, also quasi die eigene KTM gemachte Meisterschaft in der Nürburgring Langstreckenserie und auch beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, und das war ja im Endeffekt eine Klasse, die übersät war von Ausfällen, davon der bekannteste, glaube ich, der Feuerunfall rund um Felix von der Laden, der mit der 160 das Auto ja im Arenberg unglücklich abgestellt hat, aber das Auto auch ja gar nicht mehr wirklich ans Laufen bekam, also auch was Bremsen anging, von daher trifft ihm da auch ja keine wirkliche Schuld und hat wirklich auch das Beste gemacht, was er machen konnte. Ja, schneller Ausfall tatsächlich für die Mannschaft mit Georg Griesemann, Mike Ronnefati, Giles Wold und eben Felix von der Laden, der ja auch schon seit einigen Jahren, besser gesagt seit letztem Jahr auch schon bei der KTM-Mannschaft rund um Teichmann Racing ja auch schon dabei ist. Das Auto rund um Nitro-Experte Dirk Adorf auch ausgefallen, das Ganze nach 15 Stunden, hat ja einen Stint aus dem Auto gemacht und seitdem hat man ihn dann nicht mehr im Auto gesehen, das Auto war auch ebenfalls nicht mehr fahrbar mit Manuel Amweg, Tim Sandler und Florian Wolf und eben Dirk Adorf, aber das Auto eben nicht mehr fahrbereit. Das einzige Auto, was tatsächlich über die volle Distanz geschafft hat, war das Auto von Stefan Bortmerkel, Laura Kreihammer, Konstantin Schöll und Hendrik Still, die sich dort über die volle Distanz eben gekämpft haben. Das Ganze nach 129 Runden konnte man sich dort eben, ja, den Klassensieg holen, obwohl ja keiner mehr dabei war, auch die 163, das einzige GT4-Auto, ausgeschieden. Dann schauen wir noch auf die SP10, das Ganze mit der GT4-Variante. Dort war es FK Performance ebenfalls mit ADAC GT Masters-Sieger, Rennsieger Ben Green, Marcel Lennartz, Thomas Neubauer und Michael Schrey, die sich dort den Sieg gemeistert haben in der SP10-Kategorie. Das Ganze die M4 GT4 oder die GT4-Variante für den BMW M4, die man dort gefahren hat. Und Pro Sport Racing mit ihrem Aston Martin konnten da auch nicht standhalten mit Christoph Breuer, Alexander Mies, Mike David Ortmann und Miklas Born, und die waren eine Runde zurück und konnten da auch nicht wirklich gegenhalten, wie schon erwähnt. Ja, über die Distanz nicht so stark vertreten, genauso auch wie das zweite Auto von der Motorsport, insgesamt 4 Runden zurück. Dirk Müller, Frank Wiesmer, Stefan Kente, mich und Baknang Ablik Finn, die dort eben die dritte Position für die Mannschaft von Dörr Motorsport dort eingefahren haben und damit den letzten Positionen auf dem Treppchen sich gesichert haben. Und das in der SRO SP10, also in der GT4 Meisterschaft nach SRO BOP. Und von daher war das für die Mannschaft ja doch noch ein ganz guter Erfolg. In den restlichen Klassen tatsächlich war es dann doch relativ einsam, was das angeht. Klar, M240 E-Cup war dann doch noch relativ viel unterwegs mit den Autos, die man dann dort noch gesehen hat. 2 Ausfälle haben wir da gesehen, gewonnen Adrenali Motorsport bei Team Alstom Motorsport, nämlich Sven Marker, Robin Reimer, Sascha Rodolski und Zoran Rodolovic mit dem Auto eben eingesetzt von Adrenalin Motorsport in dieser Cup-Klasse gewonnen. Cup 2 hatten wir schon erwähnt und die restlichen Klassen waren dann eben sehr dünn besät. Zum Beispiel Cup 5, das ein Auto von Thorsten Schubert eingesetzt, der auch dabei war mit den von Sabinskis, nämlich mit Stefan und Michael und noch mit Takuyo Kinoshita, die dort an den Start gegangen sind mit dem BMW M2 Racing Cup, aber die Autos hat tatsächlich nicht so stark gefragt in dieser Klasse Cup 5, da werden tatsächlich das Vorgängermodell, nämlich der BMW M240i Racing, dann doch eher noch eingesetzt und gefahren. Ja, das war im Endeffekt ist großartig von dieser Cup oder von den kleineren Klassen, die man dort beim 24-Stunden-Rennen bewundern konnte. Es war ja schön zu sehen, die kleineren Klassen auch wieder so in Hülle und Fülle zu sehen. Ich meine, klar, wir wünschen uns noch mehr kleinere Klassen und noch mehr kleinere Autos, dass man dort noch damit verfolgen kann. Aber ich glaube, da wird sich da über die nächsten Jahre, gerade wenn sich auch das Thema rund um Corona gelegt hat und noch um andere Themen sich da noch deutlich entspannt haben. Das Thema natürlich auch Ukraine-Krieg mit der ganzen Inflationssache und Co., was natürlich da noch mit hinterhängt, ja, wirklich schwierig natürlich, das da immer für die Privatteams zu stemmen, aber ich glaube, das wird sich hoffentlich zur nächsten Auflage dann auch so widerlegen und dass auch dann grundsätzlich wieder alles zum Guten wird. Ich bedanke mich fürs Hierhin, für das Einschalten, für diese Analyse und auch nochmal an Bianca Lempert, der freien Journalistin unter anderem für Auto, Motor und Sport. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt gerne die Shownotes ab für weitere Informationen, gerade auch zu Bianca Lempert und deren Social Media Kanälen. Da lohnt es sich immer reinzuschauen, wenn ihr mehr wissen wollt, unter anderem auch für die ADAC GT Masters und auch wenn es heißt Nürburgring Langstreckenserie und da auch immer gerne vorbeischauen. Genauso wie bei uns auf den Social-Media-Kanälen, da ist ja über die 24-Stunden-Rennen von Nürburgring einiges dazu bekommen. Auch danke da nochmal für und da lohnt es sich auch gerne, auch auf Twitter und auf Instagram gerne mal reinzuschauen und dort ein Follow zu hinterlassen. Danke nochmal fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt GT Talk auf meinsportpodcast.de, dann mit dem Rückblick zur IMSA Vivotech Sportscar Championship und der GT World Challenge mit deren Rennen, deren 1000-Kilometer-Rennen aus Paul Ricard. Möge Rippen euch sein. Ciao, tschüss und bye-bye. Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.